Ganz kurze Werbung.
Leo, freust du dich eigentlich schon auf deine Hausarztformulatur?
Ja, ehrlich. Weil
ja, ich freue mich auch drauf.
Ich nutze es tatsächlich für ein bisschen Zeit bei meinen Großeltern an der Mosel.
Und was so eine Hausarztformulatur auch richtig schmackhaft machen kann, ist, dass die kassenärztlichen Vereinigungen vieler Bundesländer eine solche Formulatur finanziell sponsoren. Weißt du, wo man sowas rausfindet?
Nee.
Auf lastignieder.de. Außerdem kann man da zum Beispiel lesen, wie man sich richtig auf ein Pflegepraktikum, eine Formulatur oder einen PJ-Platz bewirbt. Alle möglichen spannenden Infos rund ums Studium findet ihr auf lastignieder.de.
Das war's schon.
Leo, wie merkst du dir denn persönlich jetzt, dass beim Mann die Uretra also eine Harn- und Spermienröhre ist und bei der Frau jetzt nur eine Harnröhre?
Ja, da gibt's ganz, ganz cool, wie ihr wisst. Gibt's ja diese 7-in-1 Shampoos für Herren.
Situs Invertus. Der Vorklinik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Invertus, euer Vorklinik-Podcast. Heute geht es weiter in unserer Serie im Situs. Diesmal ein bisschen weiter unten im Becken.
Das wird richtig interessant heute.
Ja, oh, ja. Moritz ist Feuer und Flamme, den kennt ihr auch schon. Wir haben heute wieder jemand Neues mit. Ich würde sagen ein neues Gesicht, aber ihr könnt es ja nicht sehen. Unsere neue Stimme heute ist vom Fabian.
Ja, hallo. Ich brenne genauso wie der Moritz, der mir gerade gegenüber sitzt.
Also die beiden sind voll heiß, die sind frisch aus dem Urlaub, die sind ja, Feuer und Flamme.
Nicht nur im Urlaub, sondern auch noch ein cooles Thema. Ja. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war zu Extremitäten. Mega zäh, aber heute wird's der Hammer.
Genau, und deswegen starten wir jetzt direkt weiter mit dem Urogenitaltrakt, wie der Kollege auf schlau heißt. Es soll heute um die restliche Entsorgung unseres Pizzastücks gehen, quasi das Grobe und Ganze haben wir ja schon entsorgt.
So die Tomatensauce.
Genau, ja. Das Flüssige darf es noch sein. Und beginnend bei der Harnproduktion, wie man ja eigentlich vorher schon wusste, starten wir bei der Niere. Die Niere ist tatsächlich liegt ganz woanders, als ich vorher dachte. Also ich dachte irgendwie, die liegt viel weiter unten.
Mhm, war mir auch nicht klar so.
Aber die liegt ja eigentlich ganz anders, wo man denkt.
Genau, nämlich etwas weiter kranial und zwar lateral direkt neben der Wirbelsäule. Und wie den meisten wahrscheinlich schon klar ist, ist die Niere der Hauptfilter für unser Blut. Da kommt das Blut nämlich erstmal hin, bevor es dann in den Harn beziehungsweise bevor es gefiltert wird und dann der Harn daraus entsteht. Aber daneben hat die Niere eben auch noch eine wichtige Funktion für die Hormonproduktion. Genau.
Ja, um wieder darauf zurückzukommen, was wir die letzten zwei Folgen konsequent durchgezogen haben, ist die Niere extraperitoneal und zwar primär, ja. Denn die Niere berührt das Peritoneum nicht.
Ganz genau, ist nämlich quasi ganz hinten verlagert, also sieht man auch noch so richtig beim Preppen, dass man einfach, wenn man jetzt mal das Peritoneum freiräumt, dass man da erstmal die Niere nicht sieht, sondern erstmal ein bisschen aufschneiden muss. Also wenn man sich die Niere anschaut, dann hat sie um sich selbst herum, hat sie die Capsula fibrosa, so eine ganz kleine feine Schicht und dann darum wiederum die Capsula adiposa, nämlich eine Fettschicht und das mit dieser Fettschicht nennt man dann eben auch das sogenannte Nierenlager. Da oben drauf in dem Nierenlager ist dann auch noch die Nebenniere, mit der wir uns später auch nochmal beschäftigen werden im Detail, wenn wir dann über das Nervensystem reden. An der Stelle müssen wir da jetzt nicht so in der Tiefe drauf eingehen. Und darum herum, um diese Capsula adiposa, haben wir dann wiederum die Fascia renalis. Also quasi um die Fettschicht noch ein weiteres Blatt und da ein prärenales Blatt und ein retrorenales Blatt. Und dieses prärenale Blatt, das grenzt nun eben an das Peritoneum. Und da kann man eben jetzt ganz klar sehen, ganz klarer Argumentationsstrang, warum das Ganze primär extraperitoneal ist, nämlich sogar retroperitoneal, weil es einfach überhaupt keinen Kontakt zum Peritoneum hat. Ja, genau. Und das retrorenale Blatt gibt es auch noch, das ist quasi einfach nur hin. Ja.
Außerdem kein Meso, also es gibt keinerlei wichtige Hinweise auf irgendwelchen Peritonealbezug. Mhm. Was noch ganz spannend ist, ist, dass die rechte Niere tatsächlich tiefer liegt als die linke.
Genau, die rechte Niere liegt etwas tiefer als die linke. Beide Nieren liegen ja etwas höher, als man immer so denkt, hatten wir vorhin schon gesagt, war bei mir auch eigentlich was Neues, was ich gelernt hatte, unter der letzten Rippe. Und die rechte Niere liegt eben etwas weiter kaudal, weil die Leber, die ja noch intraperitoneal, quasi weiter kranial davon liegt, die rechte Niere quasi ein bisschen runterdrückt.
Genau, und die Leber ist einfach größer als die Milz, also ist die rechte Niere weiter unten.
Genau.
Macht schon relativ viel Sinn. So, wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann fällt einem schon auf, dass da ziemliche Rohre reingehen in diese Niere, in so ein Hilum, in so ein Winzorgan, ja, so ein kleines Popelding. Und deswegen kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Weil die Niere sehr wichtig ist, wie ihr vielleicht wisst. Und das ist tatsächlich relativ relevant, wie Fabian schon sagte, über diese Mikrofilterung.
Genau. Und zunächst mal den Aufbau, die Form hat man so in der Vorstellung bestimmt auch, so eine Art Kidneybohne, so kann man sich das, denke ich, ganz gut vorstellen, die quasi nach innen Richtung medial dann Nierenhilum hat, auch die Nierenbucht genannt. Und da gehen eben diese großen Gefäße rein, von denen der Leo gerade schon gesprochen hat. Da haben wir einmal die Arteria renalis und die Vena renalis auf beiden Seiten.
Macht ja auch Sinn.
Und ja, macht Sinn. Zwei Nieren, zwei große Gefäße. Und das Besondere an der Arteria renalis ist eben, dass sie sich aufspaltet. Und zwar zunächst mal in zwei Rami. Einmal den Ramus anterior und einmal den Ramus posterior. Und diese wiederum geben dann jeweils Arterien ab. Und zwar sogenannte Segmentarterien, weil eben die Niere aufgeteilt ist in 5 Segmente. Und da ist es so, dass der Ramus anterior 4 Segmentarterien abgibt, das heißt auch 4 Segmente der Niere versorgt, und der Ramus posterior, der gibt nur eine Segmentarterie ins posteriore Segment der Niere ab. Genau. Und ja, jetzt genau. Im Mikroaufbau, oder?
Ja.
Weil man kann sich ja die Frage stellen, wieso da so, sage ich mal, dicke Gefäße reinlaufen bei so einem kleinen Organ. Und es wird dann auch schon klar, wenn man sich den Mikroaufbau ein bisschen zu Gemüte führt. Der ist nämlich eigentlich sehr schön anzuschauen. Da haben wir einmal den Cortex, die Rinde, Cortex renalis. Der liegt quasi am äußeren Rand drumherum, ist eine relativ dünne Schicht, schmale Schicht, liegt um das Mark herum und ist in sogenannte Rindensäulen aufgeteilt, Columnae renalis. Und genau, da findet schon der wichtige erste Schritt der Harnproduktion statt, nämlich die Produktion des Primärhahns.
Ganz kurz. Das war doch so krass viel, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen. Wisst ihr, wie viel Liter Primärhahn man am Tag produziert?
15, oder? So was richtig.
Hast du gesagt?
15?
Ich, schwach.
Was?
Musst du nochmal gut was drauflegen.
30 Liter.
180.
Nein.
Ja gut, also da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Faktencheck im Nachhinein. Aber ich bin mir, das war so ein richtig wichtiger Fakt für meine Rettungssani-Prüfung. Keine Ahnung warum, aber jetzt? Das musste ich damals irgendwie lernen. Ja. Okay, checken wir nochmal nach, aber ich glaube 180 Liter primär. Kurze Information an die Zuhörer. Leo hat gerade kurz Pause gedrückt, weil er hat mir nicht geglaubt, dass es 180 Liter sind. Kannst du bitte jetzt einmal kurz bestätigen, Leo?
Ja, das ist in Ordnung. Ich habe gegoogelt. Google sagt 170, also.
Okay.
Aber ist in Ordnung.
Viel.
Also,
okay.
Und was ich habe mich um mein Mühe verschätzt. Würde ich mal behaupten. Okay, so. Das heißt, Primärhahn ist abgehakt im Cortex. Danach geht es dann Richtung Medulla.
Genau, danach geht es ins Mark, die Medulla renalis. Und die Medulla ist aufgeteilt in 8 bis 12 Pyramiden. Kann man sich so vorstellen, ist im Prinzip wie umgedrehte Pyramiden, die Pyramides renalis, wo die Spitze Richtung Hilum zeigt. Genau. Und da haben wir dann die sogenannten Papillen, das ist die Spitze eben dieser Pyramiden. Und genau, darin befindet sich dann das Tubulus-System. Und da findet der nächste wichtige Schritt der Harn Produktion statt, nämlich die Produktion des Sekundärhahns. Genau, das ist dann schon sehr viel weniger als unsere gerade angesprochenen 170 Liter. Genau. Und dann tropft der Hahn von diesen Papillen letztlich runter in die Nierenkelche, die Kalices. Und da gibt es erst einen kleinen, Calyx renalis minor, und von da wird es dann größer. Das ist dann der Calyx renalis major. So, und das vereinigt sich quasi, wird von klein immer größer, bis es dann im Nierenbecken landet, dem Pelvis renalis. Genau.
Ja.
Und dort sammelt sich dann der Sekundärhahn, und dann geht es auch nachher weiter in den Harnleiter.
Ja, da geht's ab. Ureter, liebe Freunde. Ureter. Da geht es dann abwärts. Quasi der Harnleiter. Fand ich am Anfang immer schwer, Harnleiter und Harnröhre. Aber die Leiter geht nach oben, also oder nach unten, je nachdem. Also die Leiter, der Harnleiter kommt zuerst und nicht die Harnröhre, Harnleiter. Zudem gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Es gibt so ein paar Facts, die man über den wissen muss, weil die immer
hat einfach eine
gefragt
Röhre
werden. Bitte?
Es hat einfach eine Röhre. Also da muss man jetzt nicht so viel
genau.
Zu lernen, ja, aber hat halt so ein paar Kleinigkeiten.
Nein, es ist ein Leiter, keine Röhre. Ja, okay. Und also was man halt wissen sollte, sind, welche Gefäße bzw. Leitungsbahnen dieser Harnleiter genau kreuzt. Und da gibt es eigentlich 4 Nennenswerte. Die sind ganz, ganz nett zu lernen, weil es ist immer über, unter die Kreuzung.
Und da geht's los mit dem Nervus genitofemoralis, der überkreuzt wird. Dann wird die Arteria und die Vena testicularis unterkreuzt. Die Arteria bzw. Vena iliaca communis wird wieder überkreuzt und der Ductus deferens wird unterkreuzt. Kann man sich vielleicht so merken, dass das, was von den Geschlechtsorganen, was da irgendwie eine Beteiligung hat, immer unterkreuzt wird.
Ja, genau. Und bei der Dame halt genauso, dann heißt es halt nur anders, gell?
Genau.
Genau.
Da ist es halt Arteria uterina.
Genau.
Aber.
Ja, genau. Und eben genau an dieser großen Gefäßkreuzung mit der iliaca communis ist eine der 3 Engstellen. Diese Engstellen sollte man sich mal zu Gemüte führen, weil mir mal jemand gesagt hat, dass da die meisten Steine auftreten. Also haben wir grundsätzlich neben der Engstelle bei der iliaca communis noch den Ein- und den Ausgang. Ne? Also quasi der Nierenausgang und der Blaseneingang. Ja.
Genau.
Ja, dann landen wir schon in der Blase mit unserem Urin. Und die Blase ist ja so, soll ich sagen, stellvertretend für den Harndrang, würde ich mal behaupten. Mhm. Wenn die Blase gefüllt ist, geht's ab. Und deswegen sollte man es hier auf jeden Fall auch sehr gut betrachten.
Ja, absolut. Ich steige mal gerade mit dem Effekt der Blasenfüllung ein. Da hatten wir ja vorhin noch was besprochen zu der Blase. Bis wohin kann die denn steigen, hatten wir vorhin noch besprochen. Also wenn die voll gefüllt ist, also wenn so zwischen 500 und 700 Milliliter Flüssigkeit, also Harn in der Blase sind.
Also wenn es so richtig brennt, wenn man nur noch aufs Klo will.
Wenn es nicht mehr anders geht.
Bestes Gefühl der Welt nach 2 Stunden Stau, gerade noch so vor der, quasi die Colaflasche ist schon leer gemacht und angesetzt, gerade noch so auf die Sanifair-Toilette. Oh, ist das nicht geil, ey. Vom Bauchnabel, ey, fett, ja. Okay, sorry. Okay, ja, also genau, passt tatsächlich mehr rein, als man vielleicht denkt. Und deswegen haben wir halt eine gewisse Reservoirfunktion, aber an sich ist das Ding ja einfach nur ein großer Muskel, ne?
Genau. Ja, man kann es einteilen in 3 unterschiedliche Regionen fast schon oder Teile der Blase. Das ist einmal der Blasenkörper, Corpus vesicae, dann der Blasengrund, der Fundus und der Blasenscheitel, Apex vesicae. Genau, es ist auch ein sekundär extraperitoneales Organ und liegt subperitoneal. Genau, dort direkt dorsal von der Symphyse kann man sich ja ganz gut vorstellen der Cavitas pelvis.
Was aber ganz witzig ist, also die ist sekundär, weil die hat quasi einen Hut aus Peritoneum. Das ist eigentlich ganz süß, wenn man sich so eine Zeichnung anguckt. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Hütchen auf dem
Ding. Ja, genau.
Das ist eigentlich ganz witzig.
Ja. Peritoneum urogenitale ist es dann. Es liegt oben drauf.
Genau.
Und deswegen ist es eben auch sekundär extraperitoneal, weil es eben quasi entwicklungsgeschichtlich in der Embryonalentwicklung dahin hinwandert und nicht genuin dort angelegt ist, extraperitoneal. Genau. Weil dann wäre es ja primär.
Jo. Genau. Und dann gibt es halt diese 2 Muskeln, die das Ganze halt ein bisschen formen. Und zwar den Musculus detrusor und den Musculus sphincter, die an sich den Großteil neben noch mit so 2, 3 kleineren, die aber zum großen Verständnis nicht so relevant sind. Quasi der Detrusor bildet so ein bisschen diese Kugel und der Sphincter ist so ein bisschen der Stöpsel unten drin und damit lässt sich das Ganze halt füllen. Da kann man sehr, sehr viel über irgendwelche Histologie erzählen, ist aber für Makro gar nicht so wichtig. Man sollte einfach nur wissen, dass dieses Epithel besonders ist, weil es sich da sehr gut dehnen kann. Ist ja logisch, wenn man 800 Milliliter da rein klatschen muss, muss das gut dehnbar sein. Und das sind eigentlich die großen wichtigen Muskeln, die das
Ganze. Zur Aufhängung vielleicht noch kurz was?
Ja, definitiv, ja.
Genau, also die Blase ist eben quasi ventral aufgehängt, also kann man sich irgendwie so vorstellen, da gibt es ganz coole Bilder, dass eben von hinten der Ureter oder die Ureter reingehen und dann entsprechend die Uretra wieder raus hinten und vorne ist das Ganze eben quasi über das Ligamentum umbilicale Medianum, das dann an den Bauchnabel zieht, eben befestigt. Und da kann man dann eben auch noch dann die Brücke schlagen zu den Plicae, von denen man zumindest mal was gehört haben sollte, passt jetzt hier thematisch nicht 100% rein, aber ist eine Sache, über die wir was erzählen sollten. Also die Plicae sind im Prinzip nur so kleine Auflagerungen von der, vom Peritoneum, wenn man so möchte. Und die kann man eben quasi an der vorderen Bauchwand erkennen, auch tatsächlich beim Präparieren. Und da haben wir eben einmal dieses Ligamentum umbilicale medianum, das eben das Plica oder die Plica umbilicale mediana bildet. Und dann haben wir daneben auf jeder Seite nochmal ein Plica umbilicalis medialis und ein Plica umbilicalis laterales. Das mediale Plica wird eben dann entsprechend durch die Arteria umbilicalis gebildet und das laterale Plica oder die laterale Plica, sagt man wahrscheinlich. Mhm. Und die laterale Plica wird dann durch die Arteria bzw. Vena epigastrica inferior gebildet.
Ja, man muss glaube ich, noch erwähnen, dass neben dieser Ligamentaufhängung genau. gibt es dann noch so eine Verbindung quasi zum Os pubis, weil das liegt ja quasi direkt hinter der Symphyse. Das war mir auch gar nicht so klar, so wenn man das so tasten kann, so den Becken, quasi das Becken vorne, dann liegt da genau hinten dran quasi unsere liebe Blase. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei.
Genau, und als Übergang dann auch noch zu Uretra, mit der wir gleich dann weitermachen werden, kann man da vielleicht auch noch eine Stelle in dem Urothel oder in diesem besonderen Oberflächengewebe, von dem der Leo gerade schon geredet hat, hinzufügen, dass es da das sogenannte Trigonum vesicae innerhalb der Blase gibt, das quasi dann eben begrenzt wird durch die Ausgänge bzw. Eingänge von Urethern und der Uretra. Und das ist eben quasi die einzige Stelle, wo dieses Oberflächenschicht, dieses Urothel quasi direkt auf dem Muskel drauf ist und eben nicht verschieblich ist, falls ihr so als extra Frage in der Prüfung gefragt werdet.
Kleiner Funfact, wollen wir immer wissen. Aber bevor es jetzt abwärts geht, sollte man noch eine kleine Sache erwähnen, und zwar was ganz relativ relevant ist, für freie Flüssigkeit im Bauchraum gibt es halt eben, da wir halt so weit unten im Situs sind, da beim Mann und beim Frau zwei verschiedene sogenannte Excavatio, das also quasi einfach tiefste Punkte, würde ich es beschreiben. Und genau. die muss man auf jeden Fall berücksichtigen, weil die sollte man kennen, wenn man dementsprechend tätig ist.
Mhm. Genau. Also Excavatio, einfach wie so ein freier Raum, letztlich kann man auch sagen Aushöhlung. Und das ist bei der Frau eben die Excavatio recto uterina. Der Name ist, finde ich, sehr schön selbsterklärend, weil es einfach der Raum ist zwischen Uterus und Rektum, der von den beiden Strukturen im kleinen Becken der Frau begrenzt wird. Genau, und beim Mann heißt das Ganze dann entsprechend Excavatio recto vesicalis, also zwischen Rektum und der Blase. Ja. Und diesen Raum, diese Excavatio, nennt man auch Douglas-Raum. Und der ist eben, wie Leo gerade schon angedeutet hat, klinisch sehr relevant, weil sich da gerne mal bei Traumata oder sonstigen Entzündungen eben Flüssigkeiten sammeln, die da nicht hingehören.
Ja, es ist tatsächlich, das würde ich gerne kurz noch nachreichen. Neben dieser Douglas-Pouch, die man sich dann anschaut, gibt es eine Morrison-Pouch, die sollte man auch schon mal gehört haben. Die gibt es auch in jedem schlechten Arztfilm, wird die 17 Mal erwähnt. Und an sich ist das einfach nur der tiefste Punkt, wenn man nicht steht oder sitzt, sondern wenn man liegt. Weil ich muss zugeben, ich kann mir jetzt nicht so ein Trauma vorstellen, was dir jetzt entgegenrennt. Also ich meine, es mag alles mal gegeben haben, aber
eher nicht.
Eher unwahrscheinlich, wie Herr Rettungssanitäter. Und
Moritz. Habe ich alle ein bisschen beeindruckt mit dem Primär.
Mit den 180-170 Metern.
Und diese Morrison-Pouch wird halt gebildet, die ist so zwischen dem rechten Leberlappen und der Niere. Niere waren wir gerade. Das ist der tiefste Punkt, wenn man liegt. Auch ein cooler Funfact, weil da kann man nachschauen, wenn sich freie Flüssigkeit im Bauchraum befindet, was ja bei Trauma meistens Blut ist, kann man da mal nachschauen. Eigentlich gar nicht übel. Genau, so, jetzt haben wir diese Pouches und diese Excavatio abgehandelt. Ich meine, beim Kerl ist es einfach, welche die tiefste ist, weil es gibt nur eine. Genau. Und bei der Dame gibt es halt zwei und da ist halt der Hintern tiefer als die Blase. Naja, meine Güte. So ist es halt, ja. Ja, jetzt verfolgen wir unseren Tomatensauce und Pizzastück wieder. Sehr schön. Richtung Harnröhre, Richtung Ausgang. Durch den Uretra, diesmal die Harnröhre. Diesmal ist es tatsächlich eine Röhre. Gibt es auch nicht viel zu sagen, aber muss man sich auf jeden Fall mal betrachten.
Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu den Gemeinsamkeiten zwischen männlichem und weiblicher Uretra. Das sind nämlich die Muskeln. Da haben wir einmal den Musculus dilatator uretrae, der entspannt das Ganze, und den Musculus sphincter uretrae, der auch Musculus sphincter externus genannt wird.
Das ist quasi ein zweiter Stöpsel.
Ja, zweiter Stöpsel. Und das ist nämlich das Leichte daran, die zwei Muskeln und keine mehr definieren, was bei der männlichen und weiblichen Harnröhre durch kann oder nicht durch kann.
Ja. Und tatsächlich, was ich auch sehr spannend finde, der Musculus sphincter externus uretrae, wie auch immer, ist der einzige Muskel untenrum, zumindest beim Harnweg, der quergestreift ist, sprich steuerbar ist. Das heißt, alles andere kann ich nichts gegen tun, aber quasi ist die letzte Instanz kann ich aktiv zupitchen.
Davor ist alles glatte Muskulatur und nicht willkürlich steuerbar. Also
genau, ja. Und wenn man sich jetzt nochmal die Unterschiede anguckt, ist es eigentlich auch relativ lame bei der Dame. also diese 4 Puffelzentimeter, die erwähnen wir erst gar nicht. Nein, also es gibt nichts Spannendes, ja. Also 4 Zentimeter, Eingang, Ausgang, Ende, ja. Das ist nichts Besonderes, ja.
Leo, wie merkst du dir denn persönlich jetzt, dass beim Mann die Uretra also eine Harn- und Spermienröhre ist und bei der Frau jetzt nur eine Harnröhre?
Ja, da gibt es ganz, ganz cool, wie ihr wisst, gibt es ja diese 7-in-1-Shampoos für Herren, also quasi, was weiß ich, Shampoo, Duschgel, Gesichtspflege, Motoröl, Grillanzünder und was weiß ich, Pflegedusche und Bartreiniger, ja. Und deswegen ist es halt beim Mann immer, also ist es quasi beim Mann so vieles in einem. Das heißt quasi, der Mann braucht nur einen Ausgang. Ja, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass der Darm auch noch drin endet. Nein, also das ist nur 2-in-1, mehr gab es nicht. Und beim Weiblein, die haben das alles schön ordentlich organisiert für jedes einzelnen Ausgang, so, ne? So wie das halt bei Shampoo und Conditioner und dem ganzen Kram auch immer ist. Also die Shampoo-Variante ist eigentlich ganz witzig. Und genau, beim Mann ist es halt eben ein Harn- und ein Samenleiter.
Also eigentlich muss man sich sowas gar nicht merken, aber ich fand einfach nur die Eselsprüfung.
Ja.
Ganz witzig.
Ja, also ich denke, beim Mann sollte man sich das aber nochmal genauer anschauen, weil es da halt so ein paar Engen und Weiten gibt, die eigentlich ganz relevant sind, weil es halt eben einfach 25 Zentimeter anstatt 4 sind, bestenfalls.
Im besten Fall.
Ja.
Also, genau. Ja, es gibt 5 Teile, die man alle betrachten muss und die jeweils Engen und Weiten haben. Und was wir uns überlegt haben, und das ist eigentlich eine ganz gute Merkhilfe so, dass jeder Teil nur entweder Enge ist oder komplett Weite.
Ja, das ist halt abwechselnd.
Genau, es ist immer abwechselnd. Erst Enge, Weite und so weiter. Der erste Teil ist der Pars intramuralis, der Uretra, der männlichen. Und das ist eine Enge, nämlich durch den Musculus Sphincter Uretrae Internus. Ne? Erster Teil. Da ist auch noch der Muskel von der unterhalb der Blase. Genau, dann haben wir den Pars prostatica. Das ist dann eine Weite. Und der Teil an sich ist schon die Weite. Dritter Teil ist der Pars membranacea. Und da haben wir wieder eine Enge, und zwar durch den Musculus Sphincter Uretrae Externus. Teil 4, Pars Spongiosa. Und da gibt es jetzt 2 Weiten in diesem Teil, der Pars Spongiosa. Einmal durch den Musculus Sphincter Uretrae Externus und einmal durch das ist die Weite, die Fossa Navicularis. Genau, und das Ende ist relativ einfach. Das kennen die Männer von sich selber. Ostium Uretrae Externum. Da ist einfach dann der Ausgang. Und das ist eng, ne? Die letzte Enge, genau. Ja.
Also grundsätzlich haben wir die Teile ist eigentlich auch relativ entspannt. Und halt ab der Prostata wird es quasi auch im Fortpflanzungsteil spannend, der sich halt eben darin vereinigt. Das heißt quasi an der Prostata kommt das Ejakulat in den Ausgang. Und deswegen ist es eine sehr smooth Überleitung zum urogenitalen Teil.
Als wäre es geplant gewesen. Schritt,
ne? Als wäre es geplant. Ja. Wahnsinn, ja. Und deswegen möchten wir als letztes jetzt heute nochmal drüber reden, was denn überhaupt so das Männlein so drauf hat.
Ja, und da ist natürlich erstmal das, was einem primär auffällt, sind natürlich die äußeren Geschlechtsorgane. Und da gibt es einmal beim Herren den Penis und das Skrotum. Und um das kurz vorwegzuschicken, das ist tatsächlich, man denkt ja immer, weibliche und männliche Geschlechtsorgane sind so völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Da gibt es eine ganze Menge Parallelen. Und ich denke, das wird euch dann im Laufe des Lernens auch auffallen, dass man einige Schwellkörper etc. Ja, ziemlich parallel bei beiden Geschlechtern.
Ja, nur halt bei einem relevanter, beim anderen nur mittelmäßig relevant.
Genau, von anatomischer Relevanz.
Von anatomischer Relevanz.
Ja, und das ist beim Penis ist das eben zum einen haben wir da 2 Bestandteile und also 2 generelle Strukturen und auf der anderen Seite verschiedene Corpi, also verschiedene Schwellkörper. Und diese beiden Bestandteile, die ich meine, sind eben einmal die Radix und einmal der Corpus. Die Radix ist im Lateinisch, glaube ich, für die Wurzel und soll einfach quasi zeigen, dass es so der Schaft ist oder quasi der Start des Penis, der dann eben dort an dieser Stelle am Beckenboden verankert ist in der Muskulatur. Da gehen wir im Detail nochmal bei der Beckenbodenmuskulatur rein. Und der Corpus ist dann eben dann der frei bewegliche Teil, der weiter lateral quasi liegt.
Ja. Genau.
Und
Spaßteil.
Dann haben wir, schau mal, Leo, wir haben das so professionell durchgezogen bisher, gell? Ja, gut, also gut. Und dann haben wir eben verschiedene Schwellkörper, die da auch noch mitwirken. Das ist eben auf der einen Seite das Corpus cavernosum und das Corpus spongiosum. das Corpus cavernosum, das ist der Teil, der am Ende dann quasi wirklich bei der Erektion dann am meisten anschwillt. Der besteht aus zwei Crura Penis, die dann zusammenlaufen und zum zweikammerigen Corpus cavernosum werden. Ja, das ist quasi so die Schale und die größere Mantel des gesamten Penis und das Corpus spongiosum wiederum, das umfasst dann, dann quasi den Urethra. Und macht natürlich auch Sinn, dass dieser Schwellkörper, dieses Corpus spongiosum, nicht ganz so stark irrigiert wie das Corpus cavernosum, weil das ja sonst quasi zu einer Verlegung der Urethra führen würde und ja, dann das Ejakulat natürlich entsprechend nicht ja, da entlang ziehen könnte.
Ja.
Und beim Corpus spongiosum haben wir noch am Anfang den Bulbuspenis und am Ende setzt dann da quasi der Glanzpenis noch obendrauf.
Ja, also und grundsätzlich sollte es auch relativ gut bekannt sein, wo denn das Ganze überhaupt herkommt. Ich glaube, das macht man in Sexualkunde in der vierten Klasse, dass das Ganze aus den Hoden kommt. Nur ich finde den Weg, bis es rauskommt, eigentlich relativ faszinierend und ich hätte nie gedacht, dass es so komplex ist, um echt zu sein. Also nicht einfach, ist nicht einfach nur so eine Röhre. Aber zumindest sollte man sich halt eben auch nochmal genauer angucken, wo das Ganze herkommt. Testis Hoden, quasi bestehend aus den Hoden und den Nebenhoden. Nebenhoden ist, also das lateinische Wort ist für mich auch wieder top für Galgenmännchen, irgendwie Epididymis. Also schon wieder so, wer sich das ausgedacht hat, ne? Aber zumindest Testis für Keimzellproduktion und Hormonproduktion wichtig. Sollte man sich auch mal merken. Ja, und trotzdem sollte man sich mal den Feinbau und die Funktionsaufteilung mal gut angucken, denke ich.
Genau, und da haben wir eben auf der einen Seite den Hoden, in dem wirklich dann quasi die neuen Zellen entstehen, also die neuen Spermien, also die sogenannte Spermatogenese und die Reifung von diesen schlussendlich findet dann im Nebenhoden statt. Also diese Reifung ist dann die sogenannte Spermiogenese. Ja, und von da dieser, wie vom Leo gerade als faszinierender Weg beschrieben, geht es dann eben weiter im Ductus Deferens. Und dieser Ductus Deferens ist im Prinzip nur das, ja, das Ende vom, von den Nebenhoden. Und in diesem Ductus Deferens, da ist auch, der ist mit einer glatten Muskulatur ausgekleidet. Und die ist dann eben auch verantwortlich zusammen mit der Beckenbodenmuskulatur dafür, dass das Ejakulat schlussendlich ausgetrieben wird.
Genau, ja.
Und dieser Ductus Deferens, der läuft dann eben in dem sogenannten Funiculus spermaticus, also das ist quasi dann eben der Samenstrang, an dem auch die Hoden und damit auch die Nebenhoden aufgehängt sind. Die ziehen dann durch den Leistenkanal über die Arteria und auch Vena epigastrica inferior dann in die Urethra hinein. Ja?
Ja.
Zu diesem Funiculus spermaticus noch eine Sache kurz. Was läuft da alles drin? Da ist nämlich neben dem Ductus deferens laufen da auch noch die Arteria und die Vena testicularis. Die Vena testicularis bezeichnet man in dem Fall auch als Plexus pampiniformis. Das ist so, ja, das ist ein bisschen mehr als nur eine Vene, sondern so ein richtiges Venennetz. Und einige Nerven laufen da auch noch.
Ja, und jetzt muss ich zu meiner Schande zugeben, dass unsere nächsten Punkte auf der Liste, nämlich wie das Ganze eingepackt ist, irgendwelche Hüllen, habe ich komplett ignoriert, weil ich dachte, das ist komplett irrelevant und mir wurde gerade berichtigt, dass es höchst wichtig ist, in was für Hüllen und was für Schichten da der Sack eingepackt ist.
Also,
ist also
ich weiß nicht, ob es wichtig ist.
Der Testis. Der ist ja im Skrotum eigentlich.
Ja, okay.
Ja, genau.
Dann sage ich es anders, aus was für Schichten der Sack besteht.
Ja, genau.
Ja, aber das ist auch überhaupt nicht kompliziert. Weil das ist, wenn man das drauf hat, wie das Peritoneum und wie die Bauchwand aussieht, dann ist es im Prinzip nur, dass sich da, ich weiß nicht, ob das embryologisch passiert, habe ich noch keine Ahnung von, aber irgendwie passiert es, dass dann der Hoden sich ja nach außen bewegt. Ja. Und keine Frage, wenn der irgendwie innen angelegt ist, dann also muss der
nach Kaudal.
Muss der ja im Prinzip irgendwie alle Schichten mitnehmen. Und genau so kann man sich einfach überlegen. Also, man muss sich überlegen, am Hoden, alles klar, da ist erstmal eine Schicht dran, die Tunica albuginea heißt die, ist nicht so wichtig. Ja, und dann denken wir jetzt vom Bauch her. Also nehmen wir an, wir sind ventral im Bauch und der Hoden nimmt auf dem Weg nach unten alle Schichten mit. Dann gibt es ja zunächst das viszerale Blatt. Das heißt jetzt an der Stelle Epiorchium. Dann ein Spalt. Und dann würde ja im Bauch das parietale Blatt kommen, das heißt hier einfach Periorchium. Und dann würde ja am Bauch diese Gruppe aus Fascia transversalis, Musculus obliquus internus abdominis und der Fascia abdominis superficialis folgen. Also quasi Faszie, Muskelschicht, Faszie. Und das ist einfach nur quasi am Skrotum jetzt die Fascia spermatica interna, der Musculus cremaster und dann die Fascia spermatica externa.
Da denken wir wieder an Tim, nämlich ist der Cremaster vor und munter, hüpft das Testis hoch und runter. Ne? Ich habe es mir gemerkt.
Ja, macht jetzt auch irgendwie mechanisch finde ich viel Sinn, dass es da eine Rolle spielt an der Stelle. Und dann folgt im Prinzip nur noch die äußere Haut vom Bauch und das ist dann an der Stelle quasi die Skrotalhaut mit der sogenannten Tunica dactos.
Ja, also auf jeden Fall nicht so schwer, wie ich am Anfang dachte, wenn man sich tatsächlich mal ein bisschen genauer überlegt, aber grundsätzlich nicht so ganz ohne. Jetzt haben wir tatsächlich aus den Hoden nur Spermien, sonst nichts. Ja, das heißt, die ganze Soße, in der das Ganze rumschwimmt, haben wir noch nicht. Ja, das ist wirklich nicht viel, was da, ich glaube, was hast du gesagt vorhin, 7% oder so,
genau,
dabei rauskommt.
Also fast nichts.
Ja, und da kommen halt noch ein paar Drüselchen auf dem Weg dran vorbei, die das Ganze so ein bisschen ausstatten und ein bisschen flutschig machen und quasi auf dem Weg zum Ausgang.
Genau. Das mit dem Weg des Ejakulats kann man sich auch so ganz gut vorstellen, wenn man sich fragt, wo kommt jetzt das eigentlich her, diese ganze Flüssigkeit, das ganze Volumen. Das ist so, man kann sich's vorstellen wie eine Art Straße, wo Zugänge zu dieser Straße führen und sich letztlich mit der dann vereinigen. Da haben wir als erstes den Ductus excretorius und da mündet als erstes die Glandula vesiculosa rein. Die bringt tatsächlich auch 70% des Ejakulatvolumens mit in diesen Gang. Und die zusammen nennt man dann Ductus ejaculatorius. Macht ja auch Sinn. Da ist dann das schon der größte Teil des Ejakulats drin. So. Und dieser Ductus ejaculatorius, der mündet jetzt in die Urethra von beiden Seiten. Ja, wir haben auf beiden Seiten das symmetrisch angelegt und jetzt ist das ganze Ejakulat in der Urethra. So. Man kann sich noch fragen, wo kommt eigentlich die Energie der ganzen Spermien her? Wo kommt sie her?
Aus diesem Bläschendrüsen. Also aus dieser Glandula vesiculosa.
Genau. Ja. Aus der Fructose, die in dem Ejakulat drin ist.
Kleine Zwischenfrage, ob ihr
auch alle aufpasst. Ich wollte euch testen, ob ihr noch wach seid.
Macht die Männer munter.
Genau, also Fructose ist der Energielieferant. Genau. Und dann der zweite Zubringer ist dann die Glandula bulbo-uretralis. Die mündet auch in die Urethra, in die Harnröhre. Und was kommt da eigentlich raus? Ich hab's gerade.
Die bereitet irgendwie auf das Ejakulat vor, so ein bisschen.
Der Lusttropfen.
Lusttropfen.
Richtig, der Lusttropfen.
Falls man da schon was von gehört hat.
Genau. Und ja, genau. Ganz am Anfang haben wir eigentlich nur noch die Prostata. Die sitzt ja quasi direkt unterhalb der Harnblase. Und wenn man sich noch fragt, um den Ureter drum, natürlich nur beim Mann.
Um die Urethra, oder? Hast du das gesagt?
Entschuldigung, genau. Ja. Urethra, ja. Ja. Muss man genau differenzieren. Danke, Moritz.
Gerne doch.
Da haben wir uns, oder ich wusste das ehrlich gesagt nicht, was die Prostata für eine Aufgabe hat. Auf jeden Fall, die ist tatsächlich die Weichenstellerin, die unterscheidet, was jetzt durch die Urethra des Mannes durch darf. Und na, da hat sie ja nur zwei Optionen, aber sie stellt trotzdem die Weiche, entweder Sperma oder Urin. Beides geht nicht.
Beides wäre auch irgendwie nicht so wirklich zielführend.
Beides wäre nicht zielführend.
Ja, also grundsätzlich haben wir drei Drüsen. Erst unsere... Wie hast du von Bläschendrüse?
Bläschendrüse heißt es auf Deutsch.
Dann unser Prostatatata und dann noch...
Aber Bläschendrüse klingt dann schon wieder direkt mega unprofessionell.
Ja, und dann die Lusttropfendrüse.
Genau,
auch sehr professionell.
Ja, Bulbo. Genau. Mit diesem höchst professionellen Thema schließen wir unsere heutige Folge über den Urogenitaltrakt. Nächste Folge geht es dann weiter mit dem anderen Geschlecht, was wir jetzt komplett außen vor gelassen haben. Mhm. Aber das Beste kommt, wie man weiß, immer zum Schluss.
Die Damen der Schöpfung.
Und deswegen... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Also heute. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Also, über ein sehr interessantes Thema
sehr
zu sprechen.
Ja.
Und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Und vielleicht, Sidus ist ja auch immer so die Zeit, wo vielleicht Weihnachten ist. Deswegen vielleicht frohe Weihnachten, wenn es ansteht.
Frohe Weihnachten. Habt Spaß mit Sidus. Meiner Meinung nach bestimmt das interessanteste Prep-Gebiet.
Ja.
Und auch zum Lernen sehr gut. Macht Spaß. Habt Spaß. Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Ciao.